Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute HR Tech im Programm, aber auch der Arbeitsmarkt in Gänze. Ich habe jemanden am Start, der schon das zweieinhalbte Mal hier dabei ist. Es gibt schon eine ganze Podcast-Session mit ihm und er war auch mal in einer Panelrunde hier im Podcast dabei. Und das ist Marius Luther. Er ist Co-Founder und CEO von HeyJobs. Hallo Marius, herzlich willkommen.
Hallo Gero und lieben Dank für die erneute Einladung.
Ja, ich freue mich total, dass das klappt. Ich folge dir ja auf LinkedIn. Du bist ja einer der Menschen, der viele interessante Dinge zu sagen hat und natürlich mit HeyJobs einen super guten Blick auf den Markt hat. Und so wollen wir uns auch heute unterhalten. Wir wollen mit HeyJobs mal anfangen, weil ich gerade sehr, sehr spannend finde, was bei euch so abgeht, auch wie ihr positioniert seid. Und dann quatschen wir nachher so ein bisschen über den Markt insgesamt. Wenn man nochmal auf LinkedIn geschielt, schaut, wie du dich da positionierst. Dann steht da Marius Luther, CEO bei HeyJobs, Built for Essential Workers. Dahinter so ein paar nette Emojis unterschiedlicher Berufsgruppen. Was sind für dich, für euch Essential Workers? Und warum die Fokussierung darauf?
Ja, das ist lustig, das kam eigentlich aus der Corona-Zeit. Da gab es ja in vielen Städten nur eine Notbetreuung in der Kita für systemrelevante Berufe. Und da war ja plötzlich interessant, was sind denn systemrelevante Berufe? Das sind nämlich die Pflegekräfte, das Supermarktpersonal, aber auch vielleicht ElektrikerInnen, die unsere Kraftwerke am Laufen halten. Und da haben wir ein bisschen drauf rumgedacht und haben gesagt, das sind doch eigentlich genau die Arbeitskräfte, die sind essentiell für unser Leben. Und ich nenne die auch unentbehrlich. Und so nenne ich gerade auch sozusagen so ein bisschen, ist das immer der Hashtag, den ich nutze, wenn ich über diese Menschen spreche. Weil ich glaube, die wurden sehr lange, ich will nicht sagen ignoriert, aber relativ wenig Beachtung geschenkt. Wir haben uns immer Gedanken gemacht, wie kriege ich MINT-Fachkräfte und die meiste Software wurde gebaut für Menschen, die im Büro arbeiten und die Headhunter kümmern sich um die und LinkedIn ist für die und wer ist eigentlich für die essentiellen Talente da? Und das heißt, das ist unsere Zielgruppe. In einer genaueren Definition könnte man sagen, das sind einmal Fachkräfte, also Menschen, die eine Berufsausbildung in einem ganz speziellen Feld haben, Pflegekräfte, HandwerkerInnen, als Beispiele ErzieherInnen, LehrerInnen oder aber gewerbliches Personal, also zum Beispiel AuslieferungsfahrerInnen oder Menschen, die vielleicht im Warehouse arbeiten.
Ja, das ist ja mega interessant. Ihr wart ja immer schon auch in dieser Blue-Collar-Richtung mitpositioniert als HeyJobs. Ne? So habe ich es zumindest wahrgenommen, fand ich gut, weil ich manchmal den Eindruck hatte, dass viele andere Jobboards doch stärker in diesen typischen Feldern unterwegs waren, die du auch ja eben aufgezählt hast. Wenn man jetzt schaut, die Pandemie hat natürlich Dinge zutage gebracht, die, glaube ich, sehr überraschend sind. Stellen wir uns einfach mal vor, wir hätten jetzt 2019, wüssten gar nicht, dass so eine Pandemie käme und würden hören, dass die Berufsgruppen aus dem Personalwesen sozusagen das größte Wachstum in der Nachfrage, zumindest laut einem Report von Indeed, den ich hier liegen habe, erlebt haben in den letzten 2 Jahren. Da hätten wir uns ja alle einen Kopf gefasst. Es ist natürlich naheliegend, ne, wenn man schaut, wie der Arbeitsmarkt sich entwickelt, da kommen wir gleich noch drauf. Aber auch spannend in der gleichen Statistik ist Lagerhaltung direkt auf Platz 3. Dann kommt Gastronomie, Lebensmittelzubereitung und Softwareentwicklung ist erst auf Platz 7, also relativ weit unten. Ganz spannend. Also das sagt ja auch erstmal nur was darüber aus, wie die Nachfrage sich nach bestimmten Berufsgruppen innerhalb von 2 Jahren entwickelt hat. Das sagt ja nichts über die absolute Nachfrage aus. Und dieses ganze Thema Essential Workers, wie ihr es da bezeichnet, oder einfach unverzichtbare Arbeitskräfte jetzt auf Deutsch übersetzt, das ist natürlich wirklich sinnvoll. Und da kommt so eine zweite Sache mit rein. Der Fachkräftemangel dehnt sich ja total aus. Also man könnte ja fast den Eindruck haben, wir haben inzwischen den Arbeitskraftmangel, wir haben Mangel an jeder Stelle und HeyJobs ist da jetzt gut positioniert. Die letzten Male, wenn wir uns unterhalten haben, da war das auch schon eine schöne Wachstumsstory, aber wir haben ja gerade im Vorgespräch drüber gesprochen, als wir das erste Mal miteinander geredet haben, das ist auch noch nicht so ewig lange her, weil es den Podcast auch erst seit 2,5 Jahren gibt, da hattet ihr 100 Mitarbeiter. Inzwischen habt ihr 360 Mitarbeitende. Also das Unternehmen ist ja dann ein ganz anderes geworden. Erzähl doch mal ein bisschen vielleicht über die Entwicklung der letzten 2,5 Jahre.
Ja, sehr gerne. Genau, also vielleicht auch nochmal ganz kurz der erste Untergrund. Du hattest ja auch gesagt, nicht wie andere Jobboards haben wir uns auf essentielle Arbeitskräfte fokussiert. Warum? Weil wir halt auch nicht wie ein anderes Jobboard sind, sondern wir haben von Anfang an gesagt, man muss, um diese Menschen zu finden, einen ganz anderen Ansatz wählen, der mit Machine Learning zu tun hat, der mit Datenpunkten zu tun hat, der mit programmatischem Online-Marketing zu tun hat, weil diese Menschen, die sitzen halt nicht am Computer und googeln nach Jobs, sondern die sind irgendwo draußen unterwegs. Die sind sozusagen, die machen sich die Hände schmutzig und teilweise im wahrsten Sinne des Wortes. Und um die zu finden, muss ich einfach andere Wege gehen. Und genau, das ist so ein bisschen auch die Abgrenzung Jobbörse. Das hat sich auch nicht geändert in den letzten 2,5 Jahren. Was ist bei uns passiert? Wir haben einfach gemerkt, nachdem so die erste Corona-Welle 2020 vorbei war, dass dieser Arbeitsmarkt nie mehr so werden wird wie vorher. Nämlich, und das liegt nicht an der Pandemie, sondern das liegt vor allem an makrodemografischen Entwicklungen. In Deutschland gehen im Jahr ungefähr doppelt so viele Menschen in Rente wie neu anfangen. Und jedes Jahr bis 2035 wird ein neues Rekordjahr der Renteneintritte werden. Und das bedeutet einfach, und es fehlen ganz, ganz viele Leute im Arbeitsmarkt. Und das bedeutet, man muss umdenken. Das bedeutet aber auch, die Arbeitgeber haben einen Riesenbedarf an Lösungen. Und als wir das gesehen haben und gemerkt haben, wie da die Nachfrage dann angezogen ist, die du gerade angesprochen hast, deswegen gibt es ja auch so viele offene Stellen für Personaler und RekruterInnen, haben wir gesagt, okay, dann skalieren wir jetzt auch und stellen sozusagen auch selber viel Personal an, um einfach noch viel mehr Kunden bedienen zu können. Und heute bedienen wir über 3000 Unternehmen in Deutschland und helfen denen dabei, Personal zu finden.
Ja, congrats. Also eine sehr schöne Entwicklung, freut mich für euch total. Und ich habe unser erstes Gespräch noch sehr, sehr gut im Kopf. Was hat sich denn für dich seitdem eigentlich persönlich verändert? Denn CEO einer Firma mit 100 Leuten zu sein, ist schon, glaube ich, eine etwas andere Nummer als 360. Ich weiß ein bisschen, wovon ich spreche. Wir sind jetzt nicht so groß wie ihr, aber ich habe in meiner Laufbahn immer gemerkt, dass es so Sprünge gibt, als wir mehr als 50 Mitarbeitende waren. Da war es auf einmal danach echt anders. Und nochmal so eine magische Grenze fand ich war 100. Wir sind jetzt 200 in Summe. Aber 360 in der kurzen Zeit, das ist, also wenn man über Prozesse nachdenkt, wenn man über die Unternehmenskultur nachdenkt, man muss sich auch nichts vormachen. Ihr seid in einem hochkompetitiven Markt ja selbst und Recruiting und Retention werden jetzt durchaus ja Themen sein, die dich selbst auch nicht ganz kalt lassen, ne?
Nee, komplett. Das sind zwei unserer Kern Kennzahlen sind, wie gut schaffen wir es, Mitarbeitende zu rekrutieren und wie lange können wir die auch bei uns an HeyJobs binden. Und da habe ich sozusagen genau die gleiche Herausforderung wie vielleicht viele der PersonalerInnen, die zuhören. Wie schaffe ich eine Kultur, eine Arbeitsumgebung, wo Menschen einfach super gerne arbeiten und lange bleiben? Und wie kann ich das dann auch nach außen transportieren, vielleicht im Employer Branding? Aber um zu deiner Eingangsfrage zurückzukommen, was hat sich für mich verändert? Ich glaube, die Reise, die man da persönlich durchläuft, ist ja eine ganz spannende. Man fängt als Gründer an und ist quasi allein, beziehungsweise mit meinem Mitgründer, dem Marius Joik, mit dem ich das zusammen mache seit 6 Jahren. Und dann baut man so das erste Team auf. Und irgendwann, wo du schon sagtest, so ab 100 Mitarbeitenden, muss man aber, glaube ich, den Sprung schaffen von Gründer geführt zu, ich sag mal, vorstandsgeführt oder Führungsteam geführt. Also man muss dann ein Team aufbauen aus Top-Top-Führungskräften und sagen, wir führen diese Firma als Team und nicht als alleiniger Gründer.
Da scheitern ja übrigens viele Gründer auch dran, ne? Genau an der Schwelle.
Ja, ich glaube, Genau, also ich glaube aber auch viele, weil sie das gar nicht möchten, sozusagen. Ja. Ja, also die möchten gerne Gründer sein und irgendwann musst du halt CEO sein und musst Manager sein und trotzdem natürlich auch Leadership zeigen, aber du kannst jetzt nicht mehr selber alles bestimmen, sondern das Einzige, was du eigentlich bestimmen kannst, ist, welche Top-Leute hole ich mir an Bord und welche Strategie gebe ich denen mit, aber du kannst nicht mehr selber jedes Detail umsetzen, sondern musst da auch deinem Team dann vertrauen. Und daran haben wir eigentlich sehr gearbeitet die letzten 2-3 Jahre und bin total happy jetzt mit dem Führungsteam, was wir da auch haben, wo man das Gefühl hat, jetzt könnte ich auch mal 3 Monate in Urlaub gehen und die Firma würde trotzdem weiter skalieren.
Machst du das?
Nee, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Genau. 2x1 Monat bin ich rausgegangen, als ich Nachwuchs bekommen habe.
Ja, okay. Na gut, also das sind große Veränderungen und sitzt ihr eigentlich alle immer noch in Berlin oder ist jetzt Remote Recruiting auch euer Thema? Ich weiß ja, dass ihr auch internationaler geworden seid im Produkt, ne? Also
ja, genau, also super spannende Fragestellung. Also wir haben 3 Büros mittlerweile in Berlin, Köln und Wien. Und mit Wien zeigt man natürlich auch schon, dass wir jetzt auch den österreichischen Markt bedienen seit April. Dort wird uns die Lösung auch quasi aus den Händen gerissen. Das war ganz toller Moment, dass wir gemerkt haben, Mensch, das klappt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich. Und als Unternehmen haben wir uns gesagt, wir möchten schon, dass die Mitarbeitenden an einem dieser Standorte wohnen und auch zumindest einen Tag die Woche für so einen Teamtag ins Büro kommen, weil wir einfach glauben, das passt am besten zur Hey-Jobs-Kultur und das führt auch dann zu dem Thema, was du gesagt hast, zu stärkerer Bindung ans Unternehmen und hoffentlich auch zu einer längeren Laufbahn im Unternehmen, zu besseren Entscheidungen, zu besseren kreativen Prozessen. Ich glaube aber, da gibt es nicht die eine richtige oder falsche Lösung. Das ist die Lösung, für die wir uns momentan entschieden haben.
Ja, das ist ja ohnehin was, glaube ich, wo jeder Unternehmer, jede Unternehmerin gerade drüber nachdenkt, was ist eigentlich diese neue Realität, auf die wir uns hinbewegen. Ich denke mal, also vor der Pandemie ist klar, das war vor der Pandemie mit ganz anderen Paradigmen am Arbeitsmarkt. Dann kam die Pandemie, die, glaube ich, viel gelöst hat, was ohnehin irgendwann gekommen wäre, also die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Ort, nur um mal das prominenteste Beispiel zu benennen, das wäre ja wahrscheinlich eh gekommen, nur es hätte länger gedauert. Jetzt ist das in der Pandemie so gewesen, was kommt jetzt eigentlich danach? Also wie sieht diese neue Arbeitswelt aus? Wahrscheinlich wird sie hybrid und das, was du jetzt gerade ansprichst, wir wünschen uns trotzdem ein gewisses Zusammensein. Das ist ja, glaube ich, auch unerlässlich. Also ich nenne das immer Klebstoff, der so ein bisschen flöten geht in der Pandemie, wo du lauter selbstständige Angestellte vor ihren Bildschirmen zu Hause sitzen hast, aber eben nicht mehr wirklich spürst im Zweifel, dass es eine Firma, ein Unternehmen ist mit einer Kultur. Und das würde mich auch nochmal interessieren, wie du da so drüber nachdenkst. Also diese unternehmenskulturellen Aspekte sozusagen vielleicht neu zu denken und nach vorne zu bringen.
Ja, eine super spannende Frage. Ich glaube, bei uns war von Tag 1 an die Kultur so mit einer unserer Wettbewerbsvorteile. Wir haben uns, weil wir aus vorherigen beruflichen Stationen teilweise in Unternehmen gearbeitet haben, wo die Kultur nicht so war, wie wir sie gerne hätten, haben wir daraus sehr viel gelernt und dann die Kultur sehr bewusst gebaut. Und das ist halt eine Kultur, die auf Teamwork beruht und die auf Unternehmertum beruht und auf vielen Sachen, wo wir das Gefühl hatten, Mensch, das spürt man am besten auch, wenn man weiterhin persönliche Momente hat. Und ich glaube aber, es gibt auch Unternehmen, die ich kenne von befreundeten UnternehmerInnen, die sagen, unsere Kultur ist eine, die beruht auf totaler quasi Freiheit, Eigenständigkeit und vielleicht auch ein bisschen Individualismus. Und dann passt vielleicht auch eine Remote-First-Kultur, wo ich sage, der Mensch, der Mitarbeitende kann eigentlich überall sitzen. Ich glaube, was man sich dann nur bewusst sein muss, ist, dann stehe ich natürlich im Wettbewerb um die Talente auch global. Also der Mitarbeiter überlegt sich dann schon, der, sag ich mal, jetzt in Portugal arbeitet, arbeite ich jetzt für das Unternehmen in Berlin oder das im Silicon Valley und vielleicht im Zweifel für das, was dann durchaus auch den höheren Lohn zahlt. Und wir haben zum Beispiel als Wettbewerbsvorteil eher entdeckt, wir bringen Menschen aus der ganzen Welt nach Berlin. Wir helfen denen, hier eine Blue Card zu kriegen, also jetzt Beispiel Softwareentwickler, und binden die dann aber auch an unser Unternehmen.
Interessant. Also da müssen wir unbedingt nochmal drüber sprechen, vielleicht in einem Jahr von heute, wenn hoffentlich diese neue Arbeitswelt ein bisschen realer geworden ist. Es ist ja total irre. Wir befinden uns ja immer noch in den Endausläufern der Pandemie. Ich glaube ja persönlich, das wird ja nie weggehen, sondern wir werden nur lernen, damit besser zu leben. Hoffentlich. Und hoffentlich haben wir nicht im Herbst die nächste Welle. Aber das soll jetzt hier nicht unser Thema sein. Vielleicht kannst du ja nochmal sagen, an 2, 3 Beispielen, wenn du jetzt mit einem potenziellen neuen Kandidaten, einer neuen Kandidatin für HeyJobs sprichst, was sind denn so die Hauptthemen, die Haupt-USPs, die du nach vorne stellst?
Ja, ich glaube, wir versuchen, 2 Sachen zu betonen. Zum einen die Kultur, die uns wirklich von anderen Startups und Tech-Firmen, glaube ich, unterscheidet. In ganz vielen Bereichen, seien das transparente Gehaltsbänder, seien das unglaublich hohe Invests in Learning und Development. Wir haben zum Beispiel ein Programm für diejenigen bei uns, die zum ersten Mal in ihrem Leben Teamlead sind, also Führungsverantwortung übernehmen, wo die durch so ein 6-Monats-Trainingsprogramm geschult werden. Oder wir haben ein eigenes Graduate-Programm für Sales-Mitarbeiter, wo wir sagen, das ist eigentlich, wenn du irgendwie in Sales gehen willst, dann ist das dein bester Karrierestart nach der Universität. Also versuchen, sehr dediziert Programme anzubieten, die eine extrem steile Lernkurve ermöglichen in einer Superkultur. Und ich glaube, das zweite Thema, was ganz viele Mitarbeitende zu uns treibt, ist unser Purpose. Also warum machen wir das eigentlich? Und wir machen das, um das Leben von 200 Millionen Essential Workers in Europa zu verbessern, um die mit besseren Jobs zu connecten, um die mit Jobs zu verbinden, die besser zu ihrem Leben passen und ihnen hoffentlich ein erfüllteres Leben ermöglichen. Und letztes Jahr haben wir das geschafft und ungefähr 35.000 Menschen in Deutschland in neue Arbeitsverhältnisse sozusagen zu matchen. Und das sind halt 35.000 Menschen, deren Leben wir letztes Jahr positiv verändert haben. Das sind ungefähr 1% der deutschen Einstellungen. Also in Deutschland passieren ungefähr 3,5 Millionen Einstellungen im Jahr. Und dann sind 35.000 1%, was irgendwie eine coole Zahl ist, was schon zeigt, ah, wir sind angekommen, aber wir haben natürlich auch noch 99% der Einstellungen, die wir noch nicht machen. Und da liegt unsere Ambition. Und das ist nur Deutschland. Und dann gibt es auch noch Europa. Aber ich glaube, dieser Purpose, das Leben von diesen Menschen zu verändern, das treibt auch ganz viele zu uns.
Das verstehe ich total gut. Also das gilt in unterschiedlichem Wording ja für die meisten, die in dieser Branche arbeiten, bei euch jetzt mit der netten Zusatzinfo sozusagen umgarnt, diese 1%. Das ist ja schon echt eine spannende Aussage in beide Richtungen. Also das ist einerseits viel und andererseits ist irres Wachstumspotenzial da drin. So kann man es ja auch sehen. Das sehen offensichtlich ja andere auch so, ne? Ihr habt ja gerade auch richtig schön Geld eingesammelt in einer weiteren Finanzierungsrunde. Congrats nochmal dazu. Hatten wir auf Saatcon schon ein E-Mail-Interview gebracht. Aber trotzdem die Frage jetzt mit etwas Abstand. Das Ganze ist, glaube ich, im März geschehen. Was macht ihr mit der ganzen Kohle jetzt? Worin wird die investiert?
Ja, das ist, eigentlich machen wir konsequent das weiter, was wir bisher gemacht haben. Ich glaube, wir haben uns schon ganz viel angeschaut und strategische Ideen überlegt, aber am Ende sind wir immer wieder zurückgekommen, was ArbeitgeberInnen von uns brauchen, sind top qualifizierte Kandidaten, die sie einstellen können. Wir nennen das Goldkandidaten und am Schluss Einstellungen. Und deswegen investieren wir, würde ich sagen, vor allem in 2 Bereiche. Einmal in die Produktentwicklung, also wie schaffen wir es noch besser, diese Goldkandidaten zu akquirieren und an Unternehmen weiterzuleiten. Das könnten zum Beispiel neue Marketingkanäle sein wie TikTok, die wir in unsere Maschine anschließen können. Das können aber auch Produktfeatures sein bei uns auf der Plattform, wie man sich vielleicht noch einfacher bewerben kann, wie man sein Profil direkt für andere Jobs noch nutzen kann. Also ganz viel Produktinnovation, aber immer mit dem Ziel, mehr Einstellungen zu generieren für unsere Kunden. Und das zweite Thema ist dann Expansion. Wie gesagt, haben wir gesehen, in den ersten 5,5 Jahren unserer Unternehmensgeschichte waren wir nur in Deutschland und haben gesehen, da schlägt das richtig gut an. Und jetzt seit dem 1. April, und es ist kein April-Scherz, sind wir in Österreich und das läuft auch super an. Und das ist aber nur das erste von hoffentlich einigen weiteren Ländern, von denen wir glauben, dass dort auch Bedarf für unser Produkt besteht.
Da oute ich mich jetzt mal als sozusagen naiv denkender Mensch. Ich hätte nämlich immer gedacht, dass so ein Produkt, so ein technisches Produkt wie HeyJobs relativ leicht, zumindest von der technologischen Seite her, adaptierbar ist für viel mehr Länder in viel kürzerer Zeit. Möglicherweise stimmt das sogar und die Hauptherausforderung ist eher sozusagen den richtigen Punkt für den Markteintritt und das richtige Branding, das richtige Marketing zu erwischen. Aber es würde mich von dir interessieren, warum gibt's HeyJobs nicht schon in deutlich mehr Ländern?
Ja, gibt mehrere Gründe. Ein Grund ist aber, dass die Resultate umso besser werden, je mehr Kandidaten und Kunden ich habe. Mhm. Und zwar brauchst du die ja aber eigentlich in der gleichen Jobkategorie und am gleichen Ort, weil dann befruchten sich die gegenseitig. Ja? Also ich sag mal, wenn du jetzt alle Firmen hast, die irgendwie Lieferfahrer suchen in Berlin und alle Lieferfahrer kennst, die in Berlin, die gerne arbeiten würden, dann kannst du sehr gute Matches herstellen. Ja,
aber wenn du jetzt aber Innerei-Problem sozusagen eine Ebene tiefer, ne?
Genau. Und wenn du jetzt aber natürlich einen Lieferfahrer in Portugal hast und einen in Griechenland und einen in Italien und einen Kunden in Schweden, dann funktioniert das halt nicht so einfach. Das heißt, die technische Umsetzung ist relativ einfach, aber dann darf man nicht vergessen, dass jeder Arbeitsmarkt schon auch verschieden ist. Es gibt ja nicht auch umsonst in fast jedem europäischen Land eine andere dominierende Jobbörse. Also in Österreich gibt es eine andere als in der Schweiz, eine andere als in Deutschland, eine andere als in Holland, weil es einfach schon sehr lokale Unterschiede gibt. Aber wir glauben, mit genug Ressourcen und deswegen jetzt auch unsere Finanzierungsrunde, kann man auch in unterschiedlichen Ländern gewinnen.
Das ist interessant, weil das war genau das, was ich erwartet hatte. Technologisch eigentlich gar nicht das große Thema, sondern die Herausforderung liegt eigentlich woanders. Lass uns mal insgesamt schauen, also auf den Markt jetzt. Ganz cool, was bei HeyJobs abgeht. Und wir befinden uns in einem Markt, in einem Arbeitsmarkt, der so spannend ist wie niemals zuvor. Und mit niemals meine ich meine letzten 23 Berufsjahre, die ich in diesem Markt verbringe und wirklich sagen kann, so war es noch nie wie jetzt. Und gleichzeitig hat man natürlich so ein bisschen Sorgenfalten auf der Stirn. Ne? Wenn man Nachrichten verfolgt, dann muss man sich ja fragen, warum ist der Arbeitsmarkt eigentlich noch so entkoppelt von dem restlichen Geschehen, weil wir ja immer noch eigentlich ein All-Time-High haben, sozusagen bei den offenen Vakanzen und das jetzt seit längerer Zeit. Und wenn man sich das Arbeitsmarktbarometer anschaut von der Bundesagentur für Arbeit, das ist auch seit längerer Zeit schon tief grün. Das war beileibe nicht immer so in den letzten, auch nicht in den letzten 10 Jahren. Wie beurteilst du diese Situation? Machst du dir große Sorgen? Glaubst du, das bricht alles ineinander zusammen? Oder wie ist da deine Sicht darauf?
Ja, ich glaube, da muss man jetzt sozusagen makroökonomisch wirklich die beiden Seiten so ein bisschen separat betrachten. Also einmal, was ist die Nachfrage nach Jobs, also oder nach Personal, andersrum gesagt. Also wie viele offene Jobs gibt es, wie viele stellen Unternehmen ein? Und das ist so hoch wie nie, aber das ist wahrscheinlich getrieben von zwei Effekten. Einmal, Unternehmen möchten expandieren und weitergehen, aber auch, es fehlen ihnen ganz viele Arbeitskräfte, weil die zum Beispiel in Rente gehen, weil die vielleicht aus dem Arbeitsmarkt in der Corona-Phase die Branche gewechselt haben. Also das merkt ja zum Beispiel die Gastronomie und Hotellerie gerade ganz, ganz stark, dass die eigentlich wieder öffnen möchten und denen fehlen die Arbeitskräfte. So. Und das führt dazu, dass es immer mehr offene Stellen gibt und gleichzeitig gibt es durch diese Demografie immer weniger aktiv Jobsuchende. Was das bedeutet ist, es wird immer schwieriger für RekruterInnen und PersonalerInnen, die Einstellungsziele zu erreichen, weil es einfach sozusagen unglaublich viele Unternehmen gibt, die sich um die gleiche Arbeitskraft sozusagen bewerben. Und das ist genau das Umdenken, was gerade passiert. Der Arbeitgeber muss sich jetzt um das Talent bewerben und nicht mehr das Talent bewirbt sich beim Arbeitgeber. Und der Trend, der war schon seit einigen Jahren absehbar, weil wir wussten ja, wie viele Menschen werden in Rente gehen, wir wussten, wie viele sind geboren worden vor 20 Jahren, aber ich glaube, das ist so ein typisch menschliches Paradox, das nimmt niemand ernst, bis es da ist sozusagen, bis man es wirklich am eigenen Leibe spürt. Und jetzt spüren wir es aber alle. Das ist so im Mai 2021 gekippt. Davor war es durch die Corona-Pandemie so, dass nicht alle Unternehmen haben eingestellt und die Mitarbeiter aus der Gastronomie sind in die Logistik gegangen. Aber in dem Moment, wo alle wieder einstellen wollten, hat man plötzlich gemerkt, es gibt nicht genug. Und dieser Trend wird sich über die nächsten Jahre verschärfen, weswegen ich eher Angst vor einer Arbeiterlosigkeit als einer Arbeitslosigkeit habe. Also ich habe konkret Angst, dass meine Eltern nicht mehr die Pflege kriegen, die sie meiner Meinung nach verdienen, oder dass bei meinen Töchtern in der Kita es nicht mehr genug ErzieherInnen gibt, oder dass meine Heizung nicht mehr repariert wird, wie es mir im November passiert ist. Und davor habe ich persönlich mehr Respekt, als dass es irgendwie kurzfristig wieder mehr Arbeitslosigkeit geben wird.
Na, das sehe ich ähnlich wie du. Und wenn man sozusagen diese subjektiv empfundene Angst, die du gerade geschildert hast, kollektiv ausdehnt, da muss man sich so ein bisschen fragen, was das für Auswirkungen auf die Produktivität von Deutschland als Wirtschaftsstandort hat, ne? Also genau. Das sind mittel- bis langfristige Effekte wahrscheinlich. Brauchen wir jetzt hier nicht zu vertiefen.
Ich glaube, wir könnten halt als Wirtschaft stärker wachsen, wenn wir mehr Personal hätten. Also dann gäbe es sicher mehr Pflegeheime, dann gäbe es sicher auch in vielen anderen Berufen einfach, da gäbe es mehr Handwerk zum Beispiel, das ist ein Riesenmangel, dann gäbe es mehr Bauprojekte. Das heißt, das ist ganz klar ein politisches Problem, auf das ich jetzt auch immer versuche, immer mehr aufmerksam zu machen. Und ich glaube, so langsam wachen alle auf. Aber 10 Jahre lang haben wir da geschlafen, zum Beispiel eine gute Migrationspolitik zu fahren, um das Problem zu lösen.
Absolut. Also kriege ich auch mit, dass du da aktiver darauf hinweist. Ich selbst mache da den Mund auch mehr auf. Natürlich muss man auch sagen, Richtung Politik, das, was jetzt passiert ist mit der Ukraine, hat erstmal so ziemlich alles andere verdeckt, was sonst auch dringend zu tun wäre. Ne? Das ist halt ein Drama in jeglicher Hinsicht. Aber weg von diesen schrecklichen Themen hin zu einem schönen Thema. Ich freue mich sehr, dass du im Juni beim Recruiting Community Festival am Start bist und da auch was erzählst. Ganz spannend. Dein Titel heißt Halber Bewerber pro offene Stelle, die drei besten Recruiting-Strategien im Arbeitgebermarkt 2022. Also viel von dem, was wir gerade besprochen haben, ist sozusagen die Grundlage für deine Ratschläge, die du da wahrscheinlich geben wirst, ne?
Genau, also wir veröffentlichen ja jeden Monat den sogenannten Hey-Index, bei dem wir vergleichen, wie viele offene Positionen gibt es in Deutschland und wie viele Aktiv-Jobsuchende gibt es. Und das war jetzt im April so, dass es ungefähr 1,4 Millionen offene Stellen gab und knapp 1 Million Jobsuchende. Das heißt, da sind wir noch nicht ganz bei einem halben Bewerber, aber wir gehen so in die Richtung, ja, dass sich zwei Unternehmen eigentlich um eine Person streiten. Und in einigen Bereichen, wie zum Beispiel Pflege habe ich mir angeschaut, da gibt es das Verhältnis 1:10 mittlerweile. Also Wahnsinn, im letzten Monat gab es 30.000 offene Stellen für Pflegekräfte, examinierte Pflegefachkräfte und 3.000 Menschen, die nach Pflegejobs gesucht haben in Deutschland. Also da gibt es einfach ein riesen Missverhältnis. Und natürlich kann man da neue Wege jetzt gehen im Recruiting und im Employer Branding. Und da weisen wir auch immer darauf hin. Aber ich glaube, der Wandel, den Unternehmen da nehmen müssen, ist stärker als das. Nämlich, man muss wegkommen von dieser Ansicht, ja, wir haben ja ein Unternehmen und wenn wir einen Job haben, eine Stelle, dann machen wir eine Stellenanzeige und zeigen an, dass es diese Stelle gibt. Und dann werden uns schon die Menschen die Tür einrennen, hin zu etwas, wo ich immer die Analogie nutze, was man eigentlich aus dem Produktmarketing kennt. Ja, also ich muss ein attraktives Jobprodukt kreieren, das muss USPs haben, also Alleinstellungsmerkmale, dann muss ich irgendwie smartes Marketing machen in genau der richtigen Zielgruppe für dieses Jobprodukt und am Schluss muss ich eigentlich Vertriebsfähigkeiten einsetzen, wir nennen das Sellcruiting, um die Kandidaten dann auch im Sales würde man sagen, zu closen, also um die wirklich zur Vertragsunterschrift auch zu bekommen, weil im Zweifel liegen bei den guten KandidatInnen ja 5 Vertragsangebote gleichzeitig auf dem Tisch. Und ich glaube, dieses Umdenken zu machen und gerade das Umdenken auch beim Jobprodukt, also wie schaffe ich es, attraktive Jobprodukte zu schaffen, das ist was, das glaube ich, das wird das Thema der deutschen Chefetagen sein in den nächsten Jahren.
Ja, sehe ich genau wie du. Würde ich noch ergänzen um ein Themenfeld, was so langsam auch aus der Deckung kommt. Und wir haben auch schon drüber gesprochen eben, das ist das ganze Retention-Thema. Also Unternehmenskultur, aber auch Themen wie Re- und Upskilling. Weil aus dem Arbeitsmarkt heraus wird man ja gar nicht mehr alle Stellen besetzen können. Du hast ja gerade auch eindrucksvoll mit Zahlen belegt. Das heißt, Aus- und Weiterbildung spielt eine riesengroße Rolle. Ne?
Ah, ja. Genau, absolut. Aber auch dort spielt eigentlich das Jobprodukt die entscheidende Rolle. Also wenn ich ein attraktives Jobprodukt habe und damit meine ich eine Kombination aus Lohn, Anreizsystem, Arbeitsumgebung, Kultur, ja. Weiterbildungsmöglichkeiten und so weiter. Aber das muss ja wirklich gelebt werden. Also es nützt nichts, wenn ich das irgendwo auf eine Homepage schreibe, sondern die Mitarbeitenden müssen das auch vorfinden, weil ansonsten sind die ganz schnell wieder weg zu deinem
Exakt.
Punkt, ja. Und dann habe ich natürlich ein Riesenproblem. Das heißt, das Jobprodukt löst eigentlich aus meiner Sicht sowohl Attraction als auch Retention. Aber da sind die Anforderungen natürlich richtig, richtig hoch geworden. Also da reicht es jetzt nicht, den Lohn um 1 Euro pro Stunde zu erhöhen, sondern da muss ich über ganz, ganz viel fundamentalen Wandel auch in meinem Unternehmen nachdenken, auch was Führungskultur angeht und so weiter und so fort.
Ist mega spannend. Also ich finde es persönlich ganz toll, in dieser Zeit hier mit am Start sein zu dürfen und das im Rahmen des Möglichen auch ein bisschen mitzugestalten. Macht einfach Spaß und die Herausforderungen sind riesig und ich freue mich drauf, wenn wir uns im Juni endlich mal wieder persönlich sehen und dann vielleicht abends auf dem RC-Festival bei einem netten Kaltgetränk darüber weitersprechen. Erstmal ganz, ganz lieben Dank, Marius, dass du dir Zeit genommen hast, heute hier beim Saatkorn-Podcast dabei gewesen zu sein. Und ich wünsche jetzt erstmal alles Gute, freue mich auf Juni und wünsche dir und dem ganzen HeyJobs-Team, dass es bei euch auch gut weiterläuft.
Das ist ganz lieb, Gero, ganz lieben Dank. Und ich wünsche euch ein ganz tolles Festival und ich freue mich, am 14. Juni dabei zu sein.
Alles klar, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode, aber ich habe noch was für dich. Denn ich schätze, dir geht's genau wie mir. Du hast doch auch keinen Bock mehr, die ganzen netten, inspirierenden, spannenden Menschen aus unserer Recruiting-Community immer nur auf Zoom oder auf irgendeinem Bildschirm zu sehen, oder? Ich würde sagen, uns beiden kann geholfen werden. Und zwar am 14. und 15. Juni 2022 in Berlin. Da findet nämlich das RC22 Festival statt. Unter anderem mit Kaba Jonossi, mit Fissmann Personalvorständin Frauke von Poirier, mit der Professorin, Aufsichtsrätin und Gründerin Dr. Jasmin Weiß oder mit dem US-Bestseller-Autor John Strelecki. Am besten gehst du mal direkt auf die Webseite www.rc22.de. Da findest du alle bisher feststehenden SpeakerInnen und es gibt auch Early-Bird-Tickets. Würde mich total freuen, wenn wir uns da treffen. Alles Liebe und bis bald live und in Farbe. Tschüss!